Wenn Horst von seiner Kindheit spricht, dann hört man die Schmerzen und die Wut über das, was er erlebt hat. Er war ein Kind ohne Zuhause. Er wurde von seinen Eltern in eine Pflegeeinrichtung für Menschen mit Behinderung gegeben. Und was ihm in dieser Einrichtung angetan wurde, beschäftigt ihn noch bis heute. Tatort diesmal Rothenburg. Ein Hinweis, bevor wir hier weitermachen. In dieser Folge geht es um schwere Gewalt gegen Kinder, sexualisierte Übergriffe, Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen sowie um psychische und körperliche Traumatisierung. Wenn euch diese Themen belasten, dann rate ich euch, diese Episode nicht oder zumindest nicht allein zu hören. Wenn ihr selbst mit solchen Themen Erfahrung habt oder Menschen kennt, die Hilfe brauchen, dann haben wir euch in den Shownotes Anlaufstellen verlinkt. Heute ist Horst über 70 Jahre alt und lebt in Nordenham. Doch noch immer kämpft er um Entschädigung und Anerkennung für die Taten, die ihm angetan wurden. In dieser Folge von Tatort Nordwesten sprechen wir über seine Geschichte. Mein Name ist Julian Reusch und bei mir zu Gast ist heute Maike Schwinum. Sie ist NWZ-Redakteurin im Thementeam Soziales und ihr hat Horst seine Geschichte anvertraut. Hallo Maike, schön, dass du mal wieder da bist.
Hi Julian, danke, dass ich nochmal kommen durfte.
Ja, ich freue mich sehr. Ich habe schon gesagt, du kennst Horst ganz gut und bevor wir in seine Geschichte einsteigen, möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz einmal erklären, wie diese Folge hier zustande gekommen ist. Denn Horst hat seine Geschichte dir, also Maike, erzählt. Er ist zu 90% schwerbehindert und für ein längeres Podcastgespräch nur schwer zu verstehen. Und deshalb haben wir entschieden, in dieser Folge mit Maike zu sprechen. Ihr vertraut Horst sehr, die ganze Geschichte hat er ihr erzählt. Und trotzdem wird Horst hier noch selber zu Wort kommen. Also an mehreren Stellen werdet ihr auch nochmal seine Originalstimme hören. Denn diese Geschichte gehört ihm und wir finden es extrem wichtig, dass sie erzählt wird. So, Maike, jetzt kommen wir zu Horst. Ich habe schon einige Eckpunkte am Anfang gesagt zu ihm, aber wer ist Horst Specht? Was würdest du sagen?
Ich habe Horst das erste Mal vor ungefähr 2 Jahren kennengelernt, als er sich halt an uns gewandt hat. Und was weiß ich über Horst? Er ist 1955 geboren in Einsbeck. Das heißt, er hat letztes Jahr im November seinen 70. Geburtstag gefeiert. Das kann ich mir gut merken, weil er kurz nach mir Geburtstag hat. Ja,
stimmt, ihr seid nicht weit auseinander, ne?
Genau. Und er ist entsprechend jetzt mittlerweile in Rente. Er lebt mit seiner Frau zusammen in Nordenham. Da leben die jetzt auch schon seit über 50 Jahren. Und die beiden haben auch eine Tochter zusammen. Und vor seiner Rente war Horst lange Jahre, ich glaube 47 Jahre insgesamt, angestellt in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Und zwar in einer Werkstatt des CVJM Sozialwerks Wesermarsch. Genau, und da hat er eben gearbeitet. Er hat hauptsächlich in der Produktion für Airbus gearbeitet. Das sieht man auch daran, dass in seinem Wohnzimmer ein riesiges Airbus-Modell steht, was er, als er in Rente gegangen ist, von seinen Kollegen als Abschiedsgeschenk bekommen hat. Und da hat er eben für Fußbodenplatten und Dekorfolien und so weiter in der Produktion gearbeitet für Airbus.
Ah, okay, ich verstehe. Ja, schöner Job bestimmt. Interessanter Job auch. Wie würdest du Horst charakterisieren, wenn du ihn jetzt auch ein paar Mal getroffen hast?
Also Horst ist ein total offener und ja, auf den ersten Eindruck auch total lebensfreudiger Mensch. Er ist sehr gesprächig, er erzählt sehr gerne und sehr viel. Er ist extrem aufgeschlossen, er duzt jeden sofort. Er hat überhaupt nicht zugelassen, dass ich ihn sieze. Er hat sofort gesagt, ja, ich bin der Horst und mich hat er auch sofort geduzt. Also ganz, ganz herzlich auch. Und was ihn außerdem ausmacht, würde ich sagen, ist, er hat einen sehr großen Gerechtigkeitssinn. Das werden wir jetzt heute erfahren, wenn wir über seine Geschichte reden und wie er damit heute umgeht. Aber auch in vielen anderen Belangen ist er so, dass er sich total dafür stark macht, zum Beispiel für die Rechte von behinderten Menschen, wie die behandelt werden in der Gesellschaft, für gerechte Bezahlung in Behindertenwerkstätten. Das sind alles so Herzensthemen für ihn, wo er dann auch wirklich sich für stark macht.
Themen, über die man auf jeden Fall auch gern noch lauter in der Öffentlichkeit diskutieren kann. Ohne Frage finde ich sehr gut, dass solche Menschen das auch dann aktiv mitgestalten. Lass uns noch kurz über seine Vita sprechen. Ich habe schon gesagt, er kam eigentlich sehr früh in so eine Pflegeeinrichtung für Menschen mit Behinderung. Wie war es soweit, bis er dann, wir können ja schon mal vorwegnehmen, irgendwann in Rothenburg gelandet ist?
Genau, also Horst ist von Geburt an Heimkind, das sagt er auch selber. Er hat zu mir, Zitat, gesagt, ich wurde von Geburt an wie ein Paket herumgereicht. So sieht er das. Als Säugling war er in einem Heim im Landkreis Gandersheim. Das ist ganz in der Nähe von Einbeck, wo er eben geboren wurde. Dann später war er in Großburg-Wedel, das ist knapp über Hannover. Dann ist er irgendwann in Rothenburg gelandet, Rothenburg an der Wümme, das ist westlich von Bremen. Und das war er ungefähr 9 Jahre alt. Da ist er in den sogenannten Rothenburger Anstalten gelandet.
Genau, die Rothenburger Anstalt, über die sollten wir jetzt mal reden. Vielleicht, also ich bin auch ehrlich, mir sagte der Begriff vorher jetzt noch nichts, bevor ich mich mit Horsts Geschichte auseinandergesetzt habe. Was ist das genau?
Die Rothenburger Anstalten heißen mittlerweile Rothenburger Werke seit 1996, dann wurden die umbenannt. Das ist eine kirchliche Heil- und Pflegeeinrichtung für Menschen mit Behinderung.
So eine Einrichtung, wo dann Menschen unterkommen können und auch komplett leben, so, ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass die tagsüber da sind, sondern sie haben da ihre Übernachtungsmöglichkeiten. Und was da, glaube ich, noch ein wichtiges Symbol ist, ist so ein grünes Tor, sag ich mal. Kannst du dazu auch nochmal was sagen?
Genau, wie du wahrscheinlich drauf kommst, es gibt ein Buch über die Rothenburger Anstalten und das heißt Hinter dem grünen Tor. Und das grüne Tor ist sozusagen tatsächlich, wie man sich das vorstellt, ein riesiges grünes Tor, was eben vor der Anstalt, also vor dem großen Gebäude steht und das Gelände von der Außenwelt tatsächlich abschottet. Heute ist das Tor fast immer offen, damals war es immer zu. Das heißt, die Leute draußen in der Stadt wussten nicht, was im Inneren vor sich geht und umgekehrt wussten die Bewohner in den Anstalten nicht, was auf der anderen Seite vom Tor vor sich geht.
Das Buch, über das wir gerade schon kurz gesprochen haben, heißt Hinter dem grünen Tor, die Rothenburger Anstalten der inneren Mission 1945 bis 1975. Es wurde da geforscht, recherchiert, herausgefunden und aufgedeckt, was hinter dem grünen Tor wirklich passiert ist. Denn man muss es sagen, da war einiges im Argen.
Also ein bisschen kann man sagen, heutzutage sind die Rothenburger Anstalten berüchtigt, damals berühmt berüchtigt dafür, dass es da eben zum Einsatz von Gewalt, Psychopharmaka, Betäubungsmitteln, Beruhigungsmitteln und so weiter kam. Und das wurde eben in diesem Buch, das ist quasi eine 400 Seiten starke Studie, aufgedeckt, indem man eben die Archive der Werke durchforstet hat und Interviews mit Zeitzeugen geführt hat. Die AutorInnen der Studie sagen in dem Buch, also es ging damals nicht um das Wohl der Bewohner, sondern es ging um einen reibungslosen Betrieb. Es war totale Institution, so nennen sie das. Es gab Kollektivstrafen, es gab schwere Gewaltausübungen. Das wird da alles in dem Buch beschrieben.
Und ich glaube auch Horsts Geschichte ist Teil dieses Buches. Also da findet man schon ein bisschen was. Du hast dich dann auch nochmal mit ihm ja zusammengesetzt und die Geschichte auch nochmal recherchiert. Eine der Autorinnen dieses Buches heißt Ulrike Winkler. Sie ist Politik- und Erziehungswissenschaftlerin. Und sie wird zum Beispiel auch mit folgendem Satz nochmal zitiert. Stellen Sie sich einen Raum vor, dessen Wände bis auf eine Höhe von 1,85 Meter weiß gekachelt sind und der einen leichten, waschbaren Boden hat. Viele Betten, jeglicher Wandschmuck ist verboten. Darin haben Menschen teils jahrzehntelang gewohnt. Jetzt nicht gerade der Ort, den man sich vielleicht wünscht für Menschen, die besonders bedürftig sind und besonders schutzbedürftig sind.
Also es gab hohe Mauern, verschlossene Türen, man war komplett abgeschottet. Ja, die Insassen waren ausgeliefert.
Ja, genau so muss man sagen. Sie waren denen ausgeliefert, die dort arbeiteten. Horst ist dann 1964 durch die Schwelle dieses Tores getreten oder wurde er gebracht. Wie hat er dann die Zeit dort erlebt? Vielleicht auch gerade die Anfangszeit. Wie war es für ihn?
Ja, also genau, er war 9 Jahre alt, als er nach Rothenburg gekommen ist. Er sagt selbst, er wusste überhaupt nicht, wo er da gelandet ist im ersten Moment. Und heute sagt er über die Zeit, das war die schlimmste Zeit seines Lebens und auch das schlimmste Heim, was er jemals bewohnt hat. Er beschreibt das so, es gab eben zwei Bereiche. Es gab einen Bereich für Männer und einen Bereich für Frauen, also einen Bereich für Jungs, einen Bereich für Mädchen, die getrennt waren. Er spricht auch von diesen hohen Mauern, die eben auch in dem Buch erwähnt werden, von der kompletten Abschottung, von dem fehlenden Kontakt zur Außenwelt. Und er erzählt, er schlief nachts eben in großen Schlafsälen mit 30, 40 anderen Jungen.
Was war denn eigentlich sein Alltag? Also was haben die dann da gemacht?
Tatsächlich ist er da zur Schule gegangen. Sein Alltag war quasi so halb Schule, halb Arbeit. Das heißt, er ist vormittags in die Schule gegangen und wurde dort unterrichtet. Und nachmittags musste er dann aber Arbeit verrichten, teilweise harte körperliche Arbeit. Also es gab da eben verschiedene Bereiche, mit denen sich sozusagen die Einrichtung selbst versorgt hat. Das heißt, es gab eine Bäckerei, es gab eine Küche, eine Wäscherei, eine Gärtnerei. Und das waren alles Bereiche, wo dann eben die Kinder, will ich sie nennen, gearbeitet haben. Das heißt, Horst musste Brötchen backen, er musste im Garten irgendwie schwere körperliche Arbeit verrichten. Er sagt sogar, dass er teilweise sogar mit auf den Stationen arbeiten musste.
Wenn du das jetzt sagst, ich meine, er ist mit 9 dahin gekommen, mit 10, 11, 12, so schwere, auch körperliche Arbeit verrichten. Musste er das machen oder hat er sich nicht auch wehren können, dagegen widersetzen können?
Ja, also da hat er sehr deutlich gesagt, wer nicht gespurt hat, der hat einen Schlag in den Nacken bekommen. Also es gab Bestrafung, wenn man sich irgendwie geweigert hat, mitzumachen oder den Anweisungen nicht Folge geleistet hat.
Dieser Ort war ja da aber nicht nur diese schwere körperliche Arbeit und mal einen Schlag in den Nacken. Das hört sich, finde ich, immer so an, so naja, ne, wenn du nicht spurst. Aber eigentlich muss man das ja noch deutlicher bezeichnen, es ist ein Ort von brutaler Gewalt gewesen.
Ja, absolut. Also Gewalt war da an der Tagesordnung. So erzählt das auch Horst. Er sagt, es gab Schläge, psychische Gewalt und eben auch sexuellen Missbrauch. Und das alles hat eben seine Kindheit geprägt. Und das sind Erinnerungen, wo er sagt, das quält ihn noch heute. Es gab auch eine Art der Bestrafung, die er als besonders schlimm empfunden hat. Und das war eben die geschlossene Abteilung. Also es gab die Station 13, wie er sich erinnert. Das war eben die besonders schlimme Abteilung, wo die Kinder dann eben isoliert wurden.
Genau zu dieser Station haben wir auch jetzt nochmal einen Ton von Horst, weil wir haben ihn natürlich auch gefragt, wie er sich an diese Station erinnert, und das hat er dazu gesagt.
Das Schlimmste waren nur einige Stationen, Gruppen, weil da waren ja mehrere Gruppen, ne, und mehrere Abteilungen, und da waren zwei schlimme Abteilungen, da wo ich drin bestraft worden bin. Wenn du nicht murrst und wenn du nicht schweigst und nicht gewohnt, dann kommst du in eine geschlossene Abteilung und dann geht dir dreckig. Und wir standen immer unter Druck, immer unter Druck. Und das waren die schlimmsten Einrichtungen. Also das war Station 12 und Station 13. Das waren die schlimmsten Abteilungen, was ich damit erlebt habe. Ich war mal über 3 Monate in einer geschlossenen Abteilung drin.
Über 3 Monate in einer geschlossenen Abteilung. Kann man sich ja gar nicht ausmalen, was das mit einem Kind macht.
Ja, also das daran erinnert er sich noch heute. Er sagt, das war die Hölle, haben wir jetzt auch gerade gehört. Und das war, also so wie er das beschreibt, wirklich, wie man sich das vorstellt. Mit Gummizelle, Zwangsjacke, teilweise Betäubungsmittel, wenn die Kinder eben sich zu sehr gewehrt haben. Horst sagt auch, was ich interessant finde. Er sagt, es waren nicht alle Mitarbeiter so brutal mit den Schlägen und mit allem. Aber einige beschreibt er als richtig bösartig.
Und man muss auch sagen, da gab es dann einige, die vor allem sich auch an den Kindern vergangen haben. Wir gehen natürlich jetzt nicht zu sehr ins Detail, was da genau passiert ist, aber auch generell zu diesem sexuellen Missbrauch hat Horst auch nochmal was gesagt, was wir uns jetzt einmal eben anhören werden.
Das Schlimmste war ja, was mich heute noch ganz schlimm belastet, das war der sexuelle Übergriff. Das war das Schlimmste. Die haben uns nachts. Wir haben da keine Einsätze oder zwei Einsätze, gab es da gar nicht. Da gab es Schlafdele. Und da warst du nur mit 30, 40 Leuten da drin. In einem Schlafsaal. Und derjenige Mitarbeiter, der nackt in der Tanne, der hat sich da die Opfer rausgeholt. In Schlaf. Du kommst jetzt mit und du kommst jetzt mit. Und derjenige Mitarbeiter, der hat uns alle sexuell missbraucht. Und dann jahrelang.
Ja, jahrelang hat Horst das ertragen müssen. Und ja, das hat natürlich auch seine Kindheit geprägt einfach, ne?
Genau, also wenn man das so hört, ist, glaube ich, die erste Reaktion immer von Leuten, wie kann das jahrelang vor sich gehen? Wie kann sich da keiner wehren? Wie kann da nichts passieren? Und wie Horst ja auch gesagt hat, das war halt man hatte halt große Angst, was zu sagen. Also die Kinder haben geschwiegen, weil sie Angst hatten. Man hat sich nicht getraut, mit den anderen Erziehern oder auch mit dem Anstaltsarzt darüber zu sprechen, weil man eben Angst hatte vor Strafen. Man hatte Angst, wieder auf der Station 13 zu landen. Die haben sich untereinander ausgetauscht, hat Horst mir erzählt, dass die Kinder eben untereinander darüber geredet haben und gesagt haben, was sie erlebt haben und dann auch gesagt haben, ja, was können wir tun, wie können wir uns wehren. Aber es war eine hoffnungslose Situation.
Genau, denn auch nicht nur Horst hat solche Erfahrungen machen müssen, sondern viele Kinder, die dort unterkamen und das über Jahrzehnte teilweise das erlebt haben. Maike, aber ich finde irgendwie, eine Frage drängt sich da jetzt ja auch total auf. Wie konnte es sein, dass es einen Ort gibt, wo das ja offenbar System hatte, wo das immer wieder passiert ist, über Jahrzehnte? Also wie kann das sein?
Ja, ich glaube, es hatte mit der Zeit zu tun. Also wir haben ja schon gesagt, das Buch spielt eben von 1945 bis 1975. Das heißt, es passiert alles in der Nachkriegszeit. Und es war so, dass die innerhalb der NS-Zeit natürlich die Anstalt in Hand der NS war. Und da kam es zu ganz schrecklichen Dingen wie Zwangssterilisation und Euthanasie, also der Massenmord von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen. Und dann danach, als die Anstalt sich wieder selbst verwalten durfte, das war ungefähr ab 1949, war es dann zwar nicht mehr in der Hand der NS, aber es fehlte eben an Geld. Es waren ganz schlechte Zustände in dem Heim, weil das teilweise auch als Lazarett für die Briten genutzt wurde zwischenzeitlich. Das heißt, es war komplett runtergekommen. Man hatte aber auch kein Geld, um was daran zu ändern. Es gab zu wenig Personal. Und all das waren so ein bisschen die Gründe, die auch in dem Buch genannt werden dafür, dass es da zu so horrenden Umständen kam. Was natürlich keine Entschuldigung dafür ist, aber vielleicht ein bisschen erklärt, wie das passieren konnte.
Genau, der Kontext ist da einfach halt so gegeben. Man muss wahrscheinlich auch sagen, ich nehme mal an, ohne es zu wissen, dass das Personal jetzt auch nicht ausgetauscht wurde, die führenden Köpfe in dieser Einrichtung waren bestimmt dann keine neuen, als dann der Krieg vorbei war, sondern es wurde halt weitergeführt. Noch mehr zu diesem, du hast schon gerade Euthanasie-Programm auch gesagt, da fällt mir ein, in einer Folge, Folge 53, haben wir darüber auch schon bei Tatort Nordwesten gesprochen. Die Folge heißt Die Hungermorde und da geht es auch um eine Heil- und Pflegeanstalt und zwar die in Wehna, wo heute die Karl-Jaspers-Klinik ist, war früher eine Heil- und Pflegeanstalt, wo auch ganz schlimme und schreckliche Dinge passiert sind. Wenn euch dieses Thema, gerade Euthanasie und so, noch mehr interessiert, hört diese Folge, die verlinke ich euch auch nochmal in den Kommentaren. Horst ist dann trotzdem natürlich da geblieben, hatte keine andere Wahl. Es hatte auch kein Elternteil, das sich für ihn interessiert hat. Er war einfach hinter diesen Toren, hinter diesem grünen Tor gefangen. So ist, glaube ich, auch das Gefühl gewesen, was er hatte. Wie ging es denn dann weiter? Er hat das jahrelang ertragen. Wie war seine Geschichte dann irgendwann weiter?
Ja, also es sind tatsächlich irgendwie fast 10 Jahre vergangen zwischen dem, wo Horst ins Heim gekommen ist und bis es dann eskaliert ist, kann man ja so sagen. Er sagt selbst, das war im Jahr 1974, hatte er die Nase voll und wollte eben den Anstaltsarzt zur Rede stellen. Das heißt, er hat all seinen Mut zusammengenommen, ist zum Anstaltsarzt marschiert und hat ihm eben erzählt von dem Missbrauch und was ihm widerfahren ist und hat quasi verlangt, dass er ihm hilft oder was tut und wurde da aber einfach nur abgewiesen. Also der Arzt hat gesagt, halt den Mund, geh zurück auf deine Station und ich will davon nichts hören. Und Horst beschreibt die Situation so, dass er in dem Moment sich umgedreht hat und eigentlich wieder dann gehen wollte, weil er eben ja diesen Korb bekommen hat vom Arzt und dann aber irgendwie ihn so die Wut gepackt hat und so dieser Frust nach all diesen Jahren von Gewalt und Missbrauch und was er da alles erlebt hat, dass er sich dann doch wieder umgedreht hat, ist zurückgegangen, ist auf den Arzt zugegangen und ja, ist auf ihn losgegangen.
Und er hat ihn dann attackiert, den Arzt, und wie es dann weiterging, hat uns Horst auch nochmal erzählt.
Wie die Art davon so da will, da kamen auf einmal 6 Betreuer, die haben mitgepackt. Mit Zwangsjacke, mit kurzer K.O.-Spitze, also. Und dann haben sie mich da rausgetragen wie ein Kartoffelsack. Und dann haben sie mich hinten in den Kofferraum reingeschmissen. Und dann haben sie mich auf eine geflossene Abteilung gebracht. Und dann haben sie mich am Bett, Gitterbett, angeschnallt, angegurtet. Ich konnte da mich die Nacht nicht bewegen. Ich konnte nichts mehr machen. Und dann am nächsten Morgen, dass das keiner mitkriegt, so um 4:30 morgen kam der Krankenwagen. Weißt du, was dann hingegangen ist? Nach Lüneburg, geschlossene Anstalt.
Also er greift den Arzt an, wird von vielen vom Personal festgehalten. K.O.-Spritze hat er es genannt, also wahrscheinlich Betäubungsmittel. Mhm. Zwangsjacke, ans Bett gefesselt, irgendwie Kofferraum, war alles dabei. Und dann ging es nach Lüneburg. Was hat es damit auf sich?
Genau, also die haben ihn dann, 6 Mitarbeiter waren es übrigens, die ihn überwältigen mussten, sagt Horst heute. Man muss ja auch bedenken, dass Horst zu dem Zeitpunkt schon irgendwie 18, 19 Jahre alt ist. Das heißt, er ist kein kleines Kind mehr. Dann braucht es wohl 6 Mitarbeiter, ihn zu überwältigen. Genau, und er kam dann nach Lüneburg in eine geschlossene Psychiatrie. Da war natürlich irgendwie erstmal Endstation eigentlich, so war das gedacht. Aber er hatte Glück, er hat da ist auf einen Arzt getroffen, der eben sehr empathisch war und gesehen hat, dass Horst da nicht hingehört und dass es einfach eine Kurzschlussreaktion war. Und dieser Arzt hat ihm dann geholfen, sodass Horst tatsächlich nach 10 Tagen die geschlossene Psychiatrie wieder verlassen konnte. Problem war, es gab nicht so einfach einen neuen Heimplatz für ihn. Das heißt, wenn er da raus wollte aus der Psychiatrie, und das wollte er, musste er erstmal zurück nach Rothenburg. Und dann ist er tatsächlich wieder zurück in die Hölle, wie er es beschreibt, zurück nach Rothenburg, hat ungefähr eine Woche wieder da verbracht, bevor er dann endlich einen neuen Heimplatz bekommen hat, und das war dann in Nordenham.
Ah, und so ist er dann noch Nordenham am Ende gekommen.
Genau.
Wo dann auch er ein besseres Umfeld erlebt hat.
Genau, das war für ihn eigentlich ein Wendepunkt in seinem Leben, als er dann nach Nordenham gekommen ist, in eine neue Einrichtung, wo eben, ja, die Umstände viel besser waren.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Noch ganz kurz vielleicht die Frage, du hast ja gesagt, er hat da einen Psychiater getroffen oder einen Arzt getroffen, der ihm Gott sei Dank geholfen hat. Also eigentlich das Beste, was ihm passieren konnte. Das erste Mal ein Menschen nach langer, langer Zeit, der sich wirklich für ihn interessiert hat. Konnte er denn da schon offen über das sprechen, was er erlebt hat? Also auch Stichwort sexueller Missbrauch. Oder wie hat er sich oder wann hat er sich öffnen können für sowas?
Nee, also das hat er diesem Arzt tatsächlich nicht anvertraut. Ich glaube, da ging es in erster Linie einfach darum, dass er dem Arzt vermitteln wollte, dass er kein gewalttätiger Mensch ist, der eben in eine geschlossene Psychiatrie gehört, sondern dass das eine Kurzschlussreaktion war. Woher das stammt und womit er den Anstaltsarzt da konfrontiert hat, das hat er noch nicht erzählt. Und es dauert auch tatsächlich noch sehr lange, bis Horst das erste Mal darüber sprechen kann. Horst kommt ja dann nach Nordenham und fängt dort ein neues Leben an. Er fängt dann auch ziemlich bald an, in der Werkstatt zu arbeiten, wo er eben bis zur Rente gearbeitet hat. Er lernt irgendwann seine Frau kennen, die beiden kriegen ein Kind. Es wendet sich alles zum Guten, würde man meinen, aber was klar ist, die seelischen Narben, die bleiben eben. Und das beschäftigt Horst, das beschäftigt ihn auch bis heute. Also er sagt, er hat bis heute noch Angstzustände und Albträume und psychosomatische Beschwerden. Und tatsächlich ist es so, dass er in den 80er Jahren irgendwann so sehr darunter leidet und so eine Art Burnout erlebt von all dem, was ihn so stark belastet, dass er in eine Reha-Klinik kommt für 8 Monate und da in dieser Reha-Klinik das erste Mal auch überhaupt darüber spricht mit jemandem, was er da erlebt hat. Mit jemandem, also nicht mit den anderen Heimkindern, mit denen er damals darüber geredet hat, sondern quasi mit einer außenstehenden Person. Und erzählt eben über die sexuellen Übergriffe, über die Gewalt, über die Beruhigungsmittel, die er bekommen hat und alles, was er erfahren hat. Und er merkt, es hilft, darüber zu reden. Und genau, mittlerweile kann er über Therapien und Gespräche und alles viel besser darüber reden. Er hat ja auch mit mir sehr offen darüber gesprochen. Er sagt eben, dass das lange Schweigen, also dass er so lange geschwiegen hat, hat ihn krank gemacht.
Zum Glück hat er aber diese Therapie dann gemacht und er geht jetzt ja, wie du schon selber sagst, auch sehr offen mit seiner Geschichte um. Kann man vielleicht auch schon mal wegnehmen, er hat ja sogar ein Buch darüber geschrieben dann jetzt auch, ne?
Ja, er hat es auf jeden Fall vor. Er hat es noch nicht geschrieben oder vielleicht hat er schon hier und da was für sich geschrieben, aber er möchte unbedingt ein Buch schreiben und er sucht quasi jemanden, der ihm dabei unterstützt.
Ja, auch super, dass er da so diese Motivation hat, was ja auch dahinter steckt, dieser Gerechtigkeitssinn, glaube ich, wieder, ne? Dass er vielen Menschen diese Geschichte teilen möchte, um vielleicht auch Opfern zu helfen, um den Blick auf solche Themen irgendwie zu geben. Lass uns aber auch nochmal über eins sprechen. Es ist ja nun mal so, das, was ihm widerfahren ist, ist ja auch unter einer kirchlichen Träger passiert. Hat er da eigentlich irgendwie mal Hilfe, Unterstützung, Entschädigung bekommen?
Also, wie gesagt, Horst hat einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn mittlerweile und 2009 hat er angefangen. Also, er hat 2009 sich eine Anwältin oder einen Anwalt gesucht und hat angefangen zu versuchen, eine Entschädigung zu bekommen. Genau, dabei setzt er sich eben mit der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover auseinander, weil die eben zuständig ist. Das ist eben so, bei solchen Vorfällen von sexuellem Missbrauch innerhalb der Kirche gibt es eine Anerkennungskommission, die prüft eben Anträge von Betroffenen sexueller Gewalt. Das heißt, die Betroffenen haben jetzt keine Beweislast, wie vielleicht man das aus klassischen Fällen von sexuellen Übergriffen kennt, sondern die erzählen einfach der Anerkennungskommission ihre Geschichte und kriegen dann hoffentlich eben eine Entschädigungszahlung. Im Fall von Horst war das dann 2015, dass er einen ersten Erfolg erlebt hat und hat einen Pauschalbetrag von 6.000 Euro bekommen für eben die sexuellen Übergriffe und das nennt sich innerhalb der Kirche Anerkennungsleistung.
Okay, das Wort Anerkennung nutzen Sie dafür. Wir haben auch schon gesagt, 2009 hat er angefangen dafür zu kämpfen, 2015 sagtest du, glaube ich, 6 Jahre hat es gedauert, bis diese Einmalzahlung, diese 6.000 Euro ausgezahlt worden sind. War damit sein Kampf beendet?
Nee, genau. Also es ging noch viel weiter. Ich meine, man kann sich, glaube ich, denken, 6.000 Euro für
das Leid, was er erlebt hat.
Für so eine leidvolle Kindheit ist nichts. Das? Ja. Und so hat er natürlich weitergekämpft und es hat nochmal 10 Jahre gedauert im Endeffekt, dass er nochmal einen Erfolg erlebt hat. Und zwar war das erst im September letzten Jahres, also im September 2025, wurde ihm von der Anerkennungskommission wieder eine Entschädigung zugesprochen. Und zwar diesmal wird die in monatlichen Raten ausbezahlt. Das heißt, er erhält seit Oktober oder November eben monatlich 500 Euro von der Kirche Und das ist eben gedeckelt mit einer Gesamtsumme, die allerdings noch nicht festgelegt ist. Also die soll dieses Jahr noch festgelegt werden. Und Horst sagt selber, was ich auch ein sehr interessantes Zitat finde, er sagt, die Anerkennung kam spät, aber sie hilft.
Ja, ist doch auch immerhin etwas, auch wenn ein sehr, sehr langer Kampf da dem vorausging. Wie würdest du sagen, wenn du ihn jetzt auch erlebt hast, geht's denn Horst heute eigentlich?
Also, was ich sehr positiv finde, ist, wie offen er darüber sprechen kann, wenn man bedenkt, wie lange er eben überhaupt nicht darüber sprechen konnte. Das ist ein ganz schöner Wandel und ich glaube, das hilft Menschen einfach, wenn man offen damit umgehen kann. Er geht total offen damit um. Gleichzeitig geht er auch offen damit um, dass er eben noch viele seelische Narben hat und das sehr mit sich rumträgt, dass er nachts wach wird, dass er Albträume hat, dass er eben ja darunter immer noch leidet. Aber ich bewundere ihn sehr, ich bewundere ihn für all das, was er macht und für die, dass er sich auch so einsetzt, wie du eben gesagt hast. Ihm ist auch so wichtig, anderen Leuten Mut zu machen. Ihm ist so wichtig, dass er seine Geschichte irgendwie in die NWZ bekommt, damit andere Leute sie lesen und andere Leute Mut haben, eben für ihre Gerechtigkeit zu kämpfen, auch eine Entschädigung zu erhalten und so weiter.
Weiß man eigentlich, ob die Täter irgendwie mal belangt worden sind für die Taten?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es, wahrscheinlich ist es sehr schwer, die auszumachen, wenn das in den 60er Jahren passiert ist.
Sind auch wahrscheinlich einige schon verstorben, kann man davon auch ausgehen.
Kann man von ausgehen, ja.
Hat denn Horst, du hast schon gesagt, er ist in Rente gegangen, Airbus oder Flugzeug hat er bei sich in seinem Wohnzimmer stehen. Was hat er noch so für Träume, für Ziele? Hat er dazu dir eigentlich auch was gesagt?
Ja, das habe ich ihn auch gefragt und er hat natürlich gesagt, Maike, ich will gesund bleiben einfach und sein großes Ziel ist, 100 Jahre alt zu werden. Also 30 Jahre muss er noch machen, ja, um sein Ziel zu erreichen.
Hoffentlich 30 gute Jahre. Wir drücken ihm all die Daumen und Maike, vielen Dank, dass du uns die Geschichte heute mitgebracht hast. Ich danke dir.
Gerne.
Und damit schließen wir die Akte dieses Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Das, was Horst erlebt hat, konnte nur passieren, weil über Jahre, über Jahrzehnte geschwiegen und weggesehen wurde. Nicht nur von Tätern, sondern von Institutionen, von Verantwortlichen. In dem Heim war Gewalt kein Geheimnis. Schläge, Medikamente, Isolation, all das war sichtbar. Viele wussten davon und trotzdem griff niemand ein. Weil die Kinder und Menschen mit Behinderung keine Stimme hatten. Schweigen wird oft als Neutralität verstanden, als Abwarten, als Vorsicht. Aber in Wahrheit schützt Schweigen die Täter. Es gibt ihnen Zeit, Macht und Wiederholung. Dass Horst heute spricht, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von unglaublicher Stärke. Dieser Fall erinnert uns daran, Missbrauch braucht keine dunklen Keller. Es braucht nur ein Umfeld, das wegschaut. Die Verantwortung endet deshalb nicht bei der Aufarbeitung der Vergangenheit, sie beginnt dort, wo wir heute entscheiden, hinzusehen, zuzuhören und einzugreifen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge Tatort Nordwesten. Wenn euch dieser Fall oder dieses Thema interessiert, dann freue ich mich über jene Person, die ihr diese Folge weiterleitet und über jede positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Tschüss.